Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Die Kultur. Heute mit der Folge 21 von Offenbarung 23, der Live-Folge von Jack the Ripper. Ja, und da sind wir wieder mit Folge 21 von Offenbarung 23. Mein Name ist Markus Kuslinski.
Mein Name ist Dirk Fenske. Ich unterbreche dich jetzt einfach mal. Und ich sitze diesmal dem unglaublichen, einzigartigen Markus Kuslinski gegenüber.
Und das ist schon fast zu viel Lob. Wir sind bei Folge 21. Wir kümmern uns heute um Jack the Ripper live in Berlin aus dem Jahre 2011. 24 prall gefüllte Kapitel. Verteilt auf eine Stunde 14 Minuten. Allerdings muss man sagen, am Ende mit einer kleinen Überraschung. Also netto sind es 21 Kapitel. Ja, ich muss dazu sagen, ich, mal als kleine Einführung, habe mich sehr auf diese Folge gefreut. Nicht wissend, dass die Sondersituation einer Live-Folge sich deutlich schwerer erzählt als eine normale Folge. Und das ist mir als erstes aufgefallen, als ich in der Aufbereitung der Folge saß. Ging es dir da ähnlich?
Ja, mir ging es da absolut ähnlich. Und zwar lässt sich das auch ganz einfach dadurch betiteln, dass unser Storyplot sich im Prinzip in zwei Sätzen erzählen lässt. Nämlich unsere Protagonisten treffen in einem Schloss auf den Autor und diskutieren die nächste Chiffre. Fertig. Das heißt, all das, was wir bis jetzt immer schön auch niederschreiben konnten, man sieht es zum Beispiel daran, ich hatte bei der letzten Folge hatte ich so 3,5 Seiten klein geschriebenen Text auf dem Tablet. Jetzt habe ich eine Seite. Das liegt einfach daran, dass unser Storyplot weitestgehend wegfällt und die Protagonisten uns leider schon das abnehmen, was wir sonst immer so gerne machen, nämlich fachlich über die Chiffren und über die Ideen diskutieren und auch den einen oder anderen Scherz darüber machen.
Komisch, meine Definition war dummes Zeug reden, aber du, deine war schöner. Ja, das ist diesmal so. Das macht es natürlich auch humorig, das ist auch schön. Also ich finde, es ist eine meiner Lieblingsfolgen zum Hören. Und ich habe trotz allen Suchens, vielleicht weiß das von euch jemand oder vielleicht war sogar einer unserer Hörer da. Wir haben nicht herausgefunden, ich habe aus dem Setting, aus einem YouTube-Video heraus vermutet, es müsste in der Zitadelle gewesen sein, aber ich habe nicht herausgefunden, wo diese Live-Lesung denn war, obwohl sie ja mit großem Star-Aufgebot, also in der Sprecherebene,
auf jeden Fall,
mit wirklich guten Leuten da stattfand. Aber es klang im Publikum nach einem relativ intimen Rahmen. Steigen wir einfach mal voll ein. Es gibt natürlich wieder die typische Einleitung bei dem folgenden Hörspiel und so weiter und so weiter. Man hört so ein bisschen Publikum im Hintergrund, was ich ganz schön finde.
Ja, das gehört man schon zum also so die Leute.
Man redet noch so ein bisschen, ein leichter Hall ist zu hören und dann kommt die Titelmelodie, die Wahrheit ist und diesmal ist sie unsterblich mal wieder. Und dann kommt
jemand, den wir bis jetzt noch gar nicht gehört haben.
Oliver Rohrbeck kommt auf die Bühne, alias Justus Jonas.
Richtig.
Und kommt also quasi als Master of Ceremony, so ein bisschen als wirklich auch als Star eigentlich in der Sprecherszene, kommt er auf die Bühne und beginnt eine Schilderung zu Jan Gaspar und dem Setting. Und er geht so ein bisschen auf den heutigen Tag ein und dann sagt er, ja, wir haben heute den 27.04., 27-4 und Leute, die Serie kennen und so. Also er macht so ein bisschen das Thema auf und das, wir brauchen uns nicht bei Oliver Rohrbeck unterhalten, der Mann ist sprechertechnisch eine Legende. Er baut das auch sehr gut auf und er ist auch ich hätte es auch gerne gesehen. Und dann stellt er die Kernfrage, wer ist Jan Gaspar eigentlich? Und dann schließt er mit, ich bin es, zumindest für heute. Was ein paar Lacher erzeugt, was auch ein bisschen irritiert im ersten Moment. Und dann gibt es ganz viele Spitzen, Anspielungen auf andere Rollen.
Wobei ich sagen muss, dass Oliver Rohrbeck insgesamt, jetzt man sollte ihn noch nicht übermäßig loben, so der Hellste kann er nicht sein, weil der muss immerhin seit ungefähr 40 Jahren, ist er immer noch auf der Highschool in Rocky Beach. Ja, er hat es immer noch nicht weggeschafft. Ja.
aber sie fahren in den späteren Folgen schon Auto. Also weißt du.
Justus hat dann auch eins, das stimmt, das ist richtig. Also man fährt nicht nur Peters roter MG und Bobs gelber Käfer.
Nein.
Entschuldigung, den Ausflug, ich kann mir einfach nicht verkneifen.
Ja, was so, es ist, na, den Ausflug gibt es ja da auch. Das ist völlig in Ordnung. Aber sie fahren ja später Auto und das Setting ändert sich ja so leicht. Aber sie sind halt keine Highschool-Schüler mehr. Aber das wird natürlich auch nicht so groß durchthematisiert. Da wird so gesagt, hey, sie sind halt älter und so. Jedenfalls gibt es da so ein paar Wortwitze, die wir auch ja heute nicht alle erzählen werden, weil ihr sollt auch noch einen Grund haben, selber darüber zu lachen.
Das muss auch unbedingt sein, auch auf die Gefahr hin, dass die Folge ein bisschen kürzer wird. Ja. Wir möchten einfach das Vergnügen an der Folge nicht zerstören. Das ist einfach zu hörenswert.
Ja, es gibt eine Sache, die kann ich mir nicht ganz verkneifen. Er sagt so, wie jener Justus Jonas, versucht auch Jan Gaspar die Wahrheit herauszufinden. Und dann kommt danach, und das ist wirklich ein, den muss ich leider erzählen, tut mir leid. Also der ist so schön, sagt, und er steht dann so da und sagt, Jan Gaspar, Justus Jonas, Sherlock Holmes. Also das, ja, das so,
sehr schön.
Weißt du, der war so schön. Und der, aber das zeigt, wenn Leute, die mit der Bühne auch, und die drei Fragezeichen wurden ja auch in Live-Lesungen gemacht, wenn Leute das Publikum bespielen können. Das ist eine große Kunst und das zeigen alle da so ein bisschen. Und ich glaube, die haben auch ein bisschen sprecherisch betrachtet mal die Sau rausgelassen. Also sie hatten diese Bühne und sie hatten das erste Mal richtiges Feedback. Sie konnten da stehen, ihre Sache machen und sie kriegten das erste Mal Feedback innerhalb der Serie.
Ja,
ja, und das war, glaube ich, gut.
Ja, mit Sicherheit war das gut. Wobei das insgesamt, denke ich mal, von vornherein, ich glaube, das ist schon eine Sprecherkategorie, die das Feedback jetzt nicht unbedingt brauchte, um sozusagen irgendwie daraus Kraft zu beziehen. Das ist natürlich immer mal eine schöne Sache, wenn man sowas machen kann, ja, und man kennt sich auch untereinander und die drei Fragezeichen werden nun tatsächlich auch relativ häufig live gemacht. Da gibt es ja noch schon diverse Vorstellungen und vielleicht kam da einfach auch die Gedanke, das einfach mal so zu machen. Ich habe da aber auch noch eine ganz andere Idee. Hast du dir eigentlich mal darüber Gedanken gemacht, ob das eventuell ein konzeptioneller Geniestreich der Redaktion ist, hier so eine Live-Folge zu bringen? An der Stelle? Nachdem wir gerade in der vorigen Folge gelernt haben, dass das gesprochene Wort viel mächtiger ist als das geschriebene Wort, indem wir über Seelenwanderung gemacht haben. Und das Witzige ist nämlich, dass er hier eine ganze Menge in diese Richtung erzählt, nämlich dass sie ja Schauspieler seien und dass sie ihren Geist sozusagen in eine andere Person transformieren. Und ist das nicht vielleicht auch so eine Art von Seelenwanderung? Klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber es ist mir förmlich ins Gesicht gesprungen, als ich die beiden Folgen direkt nacheinander gehört habe.
Ich bin auf was ganz anderes. Ja, das, guter Ansatz. Ich habe eine ganz andere Überlegung gehabt. Er geht ja auch darauf ein und sagt, dass diese Kraft einer Figur ein Leben einzuhauchen, eine Art göttliche Kraft ist.
So bin ich nämlich darauf gekommen.
Genau. Eine Art göttliche Kraft ist und ist ein Autor nicht ein kleiner Gott? Diese Sätze fallen ja. Und das hat mich, um es mal im Beratersprech zu sagen, abgeholt, weil wir ja selber in diesem Bereich schreiben. Also wir sind ja selber Leute, die hören und diese Deutung schreiben. Also wir erfinden jetzt keine Figuren im eigentlichen Sinne, aber wir erfinden, aber wir erstellen ja Deutungen und wir gehen ja mit der Maßgabe ran. Wir hören uns das jetzt an und wir verpacken das Konstrukt in ein erzählbares, unterhaltsames Gerüst.
Ja.
Und das ist ja auch so eine schöpfende Aktion. Nicht jetzt eine große, ich würde Kraft finde ich zu viel, aber es ist so eine schöpfende
Tätigkeit. Doch, aber es ist tatsächlich eine interessante Kraft. Da bin ich jetzt auch im Zufall jetzt einfach, weil bei dieser Folge hat man ja auch so links und rechts hier und da einfach mal so ein bisschen recherchiert. Wusstest du eigentlich, dass es ein weit verbreitetes Phänomen unter Autoren gibt, dass sie ihre Figuren sehen und hören?
Das meinst du jetzt wie Geistererscheinung so jetzt, dass sie die...
Man würde es gemeinhin wohl als Halluzinationen bezeichnen. Das ist aber kein dauerhafter, krankhafter Zustand, sondern das verspüren Autoren wohl also ich habe das jetzt nur gelesen, ne? Also ich bin keiner und ich habe auch noch mit keinem gesprochen darüber. Aber es soll wohl relativ häufig dieses Phänomen geben, dass während die Bücher geschrieben werden, dass diese, vor allem die Protagonisten, auch gerne mal so ein bisschen so ein Eigenleben entwickeln und ein bisschen, ja, anfangen, der Kontrolle des Autors zu entfleuchen. Ja, ob das jetzt geträumt ist oder durch Dinge, die man sozusagen oder durch Personen, die man trifft, wo man plötzlich seinen Protagonisten drin sieht oder was auch immer. Aber es sind tatsächlich optische und akustische Manifestationen dieser Figuren.
Also, wenn man sehr weit reinarbeitet.
Und das finde ich schon, nebenbei gesagt, das finde ich schon eine ziemliche Macht.
Ja, wenn man aber sich weit reinarbeitet in eine Figur, kann das passieren.
Also klar.
Da brauche ich gar nicht viel Fantasie, mir das vorstellen.
Es wird auch nicht als krankhafter Zustand, sondern als lediglich als Phänomen angesehen. Mhm. Ja, also fand ich ganz interessant, sowas dabei zu machen. Und natürlich ist es auch so, dass das für diese Folge gerade eine ganz interessante Sache ist. Denn wie wir über kurz oder lang merken werden, kann Oliver Rohrbeck der einen oder anderen Figur nicht so dauerhaft entfliehen. Die kommt immer mal wieder. Und ob das alles so beabsichtigt ist und so oder zumindest so geplant ist, das mag ich doch arg bezweifeln. Und obendrein haben wir in dieser Folge natürlich etwas, denn unsere Protagonisten, die hier alle schön versammelt sind, tun nämlich was ganz Entscheidendes in dieser Folge. Sie durchbrechen nämlich die vierte Wand. Mhm. Was ebenfalls ein ganz interessantes Mittel ist, für alle Leute, die das jetzt sozusagen den Begriff noch nie gehört haben. Der Begriff der vierten Wand kommt aus dem Theater, in dem sich ein Raum abgebildet sieht, der drei geschlossene Wände hat und durch die vierte Wand. Die vierte Wand ist das Publikum. Ja, aber das Publikum muss in den Raum ja reinschauen können. Deswegen ist das Publikum die vierte Wand. Und in dem Moment, wo ein Schauspieler aus der Rolle fällt und Kontakt zu dem Publikum aufnimmt, indem er es anspricht, reagiert oder etc., durchbricht er die vierte Wand. Und genau das passiert ja hier ganz phänomenal. Und auch hier beginnen die geschaffenen Figuren ja ein gewisses Eigenleben.
Ja, zumal die Leute jetzt die Gefahr besteht, jetzt, wo sie die Sprecher auf der Bühne sehen und die das hat natürlich auch seinen Wortwitz, wenn T-Rex als Student Anfang 20 beschrieben wird.
Ich hätte es so gerne gesehen, weil du weißt, beim Hören ist es ja schon lustig. Genau. Wir David Nathan kennen, ich wollte jetzt nicht sagen, dass er ein hässlicher alter Zwerg ist oder sowas, aber er sieht halt auch nicht aus wie ein 20-jähriger 20. IT-Student.
Genau. Und das hat schon seinen Wortwitz und da merkt man die Trennung, was natürlich auch die Gefahr beinhaltet, dass sich die vorgestellte Figur jetzt ganz weit von der gesprochenen Figur abtrennt. Aber nichtsdestotrotz, es geht ja auch noch um eine andere Sache. Also es werden natürlich die Personen vorgestellt, man sieht die Sprecher, was dem Publikum augenscheinlich und den Sprechern Spaß macht. Ja. Man hört es.
Ich sag nur G wie Gaspar oder Glatze.
Ja, oder Glatze? Nein. So, ja. Aber das ist, die haben auch einen guten Wortwitz drauf, die Jungs, auch wenn es vielleicht teilweise ein bisschen vorher ausgedacht war.
Und Mädel, dürfen wir nicht vergessen.
Ja, die haben
also eine Dame dabei.
Ja, und die ist auch, also stimmlich, wirklich, ich mag Marie Bierstedt total, die wirklich dieser Nolo viel, jetzt hätte ich beinahe gesagt, Körper gegeben hat, aber man sieht es mir nach, also natürlich auch gesprochen, so gut, dass sie sehr präsent ist. Man kann sich also ich sehe nicht immer bei der Stimme
nicht das
Partygirl, aber ich sehe eine gestandene Frau.
Ja, nicht nur das, sondern und das ist nicht nur durch die tolle Stimme, die ihr natürlich mal gegeben ist, sondern auch durch die Ausdrucksweise tatsächlich ein sehr, sehr schönes Bild zeichnet. Mhm. Und das heißt, man assoziiert diese Stimme und die Art zu sprechen von ihr ganz, ganz klar mit viel Attraktivität und Gewitztheit. Und Emotionalität. Also das ist auch eine tolle Leistung, wollen wir an der Stelle eben nicht nach hinten stellen.
Also die Leute werden vorgestellt und dann geht's ganz schnell darum, Jack the Ripper, das werden wir jetzt auch nicht, also Jack the Ripper, eine Mordserie im Londoner Stadtteil Whitechapel, vier Morde offiziell, fünf rechnet man. Es gibt das eigentlich ist im Grunde, heute wäre es der erste presseträchtige Mordfall, Mordserie. Weil eigentlich eins ist sofort klar. Es gibt Zeitungsberichte, es gibt eine Nachbesprechung, es gibt viel öffentliches Interesse und es gibt viel Nebenmaterial, was dazu auftaucht. Das ist sehr typisch. Heute wäre das Social Media.
Und, ja, absolut.
Und das ist sehr tragend und einer der ersten Fälle. Und es gibt einen Multiplikator, der die ganze Geschichte überhaupt erst in Gang bringt. Und das ist sehr stark, fast wie gesagt, heute wäre es Social Media. Und es gibt aber sofort in dieser Geschichte sofort die Nennung, ja, dieser Fall ist noch nicht aufgeklärt, bis heute nicht. Und es gibt aber auch noch die Geschichte, was ich gut finde, dass David Nathan zu euch sagt, ich kenne mich da ein bisschen aus. Zum Beispiel Prinz Albert Viktor von Sachsen-Coburg starb nicht wie im Film From Hell an Syphilis, sondern an einer Lungenentzündung. Also hier wird das erste Mal etwas getan, was bisher in den 19 Teilen davor nicht. Es wird so ein bisschen Faktencheck betrieben.
Ja, ja, das stimmt. Also hier sind gerade keine blinden Figuren auf der Suche, sondern hier sind tatsächlich ja Leute, die Leuten wie uns irgendwie die Arbeit abnehmen und das ist eben hier und da ein bisschen schwieriger macht. Allerdings auch hier nochmal, also hier haben wir an der Stelle hat David Nathan nicht nur die vierte, sondern gleich nochmal die fünfte Wand zum nächsten Film nämlich noch durchbrochen. Mit dieser Geschichte, als From Hell zur Sprache kam mit Johnny Depp und er kenne sich da so ein bisschen aus. Das ist natürlich ein Geniestreich. Also cool gemacht. Aber ja, ganz genau, man setzt sich einfach ein bisschen kritisch damit auseinander, was ist da eigentlich passiert.
Entschuldigung, darf ich ganz kurz nochmal, bevor du, behalt mal deinen Gedanken kurz bei dir. Der Punkt ist, es gibt die Geschichte, wo man wieder zur alten Offenbarung 23-Konstruktion ein bisschen zurückfindet, nämlich als Nolo sagt, naja, aber ob vielleicht da nicht so ein Konstrukt zuckt wie eine nicht standesgemäße Ehe wie bei Lady Di, wo ja David Nathan auch sagt, nein.
Ja, man versucht das da auch an dieser Stelle, aber das ist jetzt auch nicht so wirklich gut geglückt an der Stelle,
nein, muss ich sagen. Aber wie du siehst, David Nathan mit dem Nein rettet die Sache, weißt du? Also es ist gutes Timing, das ist ja nicht mal ein gut geschriebener Witz, aber da merkst du, ein Mensch mit dem richtigen Timing, ein bisschen Betonung, zieht das Ding wieder auf die Kante, ne? Und dann kommt ja dieser Vergleich, ja, Lady Di war ein Verkehrsunfall und die Rippermorde sind aber eine große Inszenierung. Und dieser Vergleich wird ja dann gezogen.
Dieser Vergleich wird gezogen, ganz genau. Ich habe jetzt ehrlich gesagt meinen Gedanken doch tatsächlich schon wieder vergessen, aber es ist auch nicht weiter schlimm.
Du wolltest schildern, was die Rippermorde oder was Jack the Ripper eigentlich für ein Konstrukt war oder für eine.
Also ich finde insgesamt ist der Fall Jack the Ripper eine tolle Thematik, weil es eins der großen letzten Geheimnisse der Geschichte ist. Ja, es gibt wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig viele Theorien zu dieser Thematik. Wer könnte es gewesen sein? Die hier in diesem Verlauf dieser Folge präsentiert wird, die war mir vorher tatsächlich noch nicht so eingängig, ist aber ganz interessant dargestellt. Zugleich gibt es da noch das Geheimnis im Geheimnis beim Ripper, finde ich. Nämlich genau das, was du einleitend schon erwähnt hast. Die Medien fingen an, eine große Rolle zu spielen damit. Es gab viele, viele sehr gut laufende Zeitungen zu diesem Zeitpunkt, die auch in relativ hohen Auflagen produziert und auch abgegeben haben. Und die Frage ist halt einfach, gab es vorher vielleicht schon viel bestialischere und viel beeindruckendere Fälle, nur ohne dass darüber jemals jemand geschrieben hat? Oder ist es eventuell einfach nur durch die Publicity überhaupt dazu gekommen, dass so eine Mordserie entstanden ist? Das heißt, hat das vielleicht einen Einzeltäter angefeuert, weitere Taten zu begehen? Oder hat es Trittbrettfahrer in die Lage versetzt, Dinge nachzuahmen, und zwar so, dass sie einer Hand zugeordnet werden. Das sind alles große Geheimnisse und das sind sehr interessante Fragen.
Ja, es gibt, also ich finde, Jack the Ripper ist der erste Fall, der die heutige heilige Dreifaltigkeit hat. Und die ist halt Sex, Blut und Öffentlichkeit.
Ja, ja.
Also er hat diese drei Marker, woran man die großen Kriminalfälle irgendwie festmachen kann. Und die hat er alle. Und deswegen, und es gibt eine Kommunikation des Mörders in die Öffentlichkeit. Und das ist eine ganz, das ist eigentlich komisch, weil
es gibt es die denn?
Naja, es gibt die Ripper-Briefe.
Es gibt die Ripper-Briefe, ja. Aber ja. Zu denen kommen wir noch.
Zu denen kommen wir noch. Aber es gibt einen Weg, den es vorher nicht gab. Die Frage ist, wieder jetzt deine Frage ist da nicht zu beantworten. Vielleicht gab es davor auch von Mördern Briefe und man hat sie nur nicht veröffentlicht oder man hat sie nicht gezeigt.
So ist es. Die Frage ist die Dreifaltigkeit mit Sex und Blut und Öffentlichkeit. Aber würdest du ihr die Öffentlichkeit wegnehmen? Der Rest gab es schon drum geschehen.
Ja, genau. Die Frage ist halt, hat es entweder den ersten Gedanken gegeben, sowas steigert Auflage. Und bei einem der Protagonisten, die wir heute noch besprechen werden, gab es diese Überlegung mit Sicherheit. Wir kommen an so einen Punkt, den ich auch ganz gut finde. Kai Siegmann fragt Gaspar, kennen Sie die Identität des Mörders? Und Jan Gaspar sagt, ja, ich habe mir nur überlegt, wie ich das in eine Chiffre für T-Rex verpacke. Hier wird natürlich große Fahne geschwungen, dass man es kennen würde. Aber so muss man das ja aufbauen. Und T-Rex sagt, er ist nicht sicher, ob er das überhaupt erfahren will, weil er, und das ist auch ein schöner Satz, weil er durch die Folgen der Hörspielserie schon so oft seine gemachten Gedanken durcheinander gebracht hat. Er sagt, auf den Kopf gestellt. Aber die Frage ist, mich würde interessieren, ob das zum Teil wirklich passiert ist. Also ich meine, das sind schlaue Menschen, die sind auch, ob es nicht mal an so einem Punkt, wenn man so intensiv an so etwas arbeitet, und das ist ja ein Bereich der Sprecher, der durchaus auch mal mitmacht und mal Dialoge anbietet oder erzeugt oder sagt, wollen wir in der Geschichte nicht so und so agieren, klingt doch logischer, oder wollen wir vielleicht die Sache ein bisschen in die Richtung. Also man ist ja in dem Bereich Sprecher auch ein bisschen autorenartig unterwegs, was die auch alle können, weil die alle von, oder 80% von denen schreiben ja auch für Hörspiele,
ja,
und machen ja auch ein bisschen Hörspielregie. Ob die wirklich mal Zweifel kriegten oder ob die wirklich mal so an so einer Verschwörungstheorie hängen geblieben sind kurz?
Das könnte ich mir schon durchaus vorstellen. Denn also ich merke ja über die Zeit dieser Folgen, die wir das jetzt machen und auch das, was ich schon weitergehört habe, ich habe das als in der vorigen Folge als interessanten Gedanken bezeichnet. Die Offenbarung 23 steckt wie viele Verschwörungstheorien voller interessanter Gedanken. Ich habe im Verlauf der Zeit, die wir das besprechen, immer mal wieder festgestellt, gerade bei interessanten Themen. Bringe einfach mal das Beispiel, was mich am meisten in diese Richtung gelenkt hat, ist der Verein Atlantikbrücke. Ich musste mich irgendwann zur Raison rufen und sagen, stopp, Bursche, bleib mal auf dem Boden. So, stopp jetzt einfach. So, Interesse ist okay, aber jetzt geht mir das zu streng in eine Richtung, ja. Hier kann ich auch später, und das werde ich auch machen, das habe ich auch seitdem gemacht, noch immer noch mal weiter recherchiert, aber man wird dadurch sehr, sehr schnell in eine Richtung gelenkt, bei der man sehr, sehr doll aufpassen muss und ich glaube sehr selbstreflektiert sein muss, um eben dem Gaul nicht aufzusitzen.
Ja, es ist die Gefahr, die in so einem Themen besteht, die wir aber besprochen haben, wenn wir mit uns ehrlich sind, die wir bei Start der Serie oder bei Start dieses Podcasts ja auch besprochen haben. Deswegen ja auch die Präambel, wo wir immer gesagt haben, wir selber glauben da nicht dran, wir bearbeiten das, wie es für die Folge nötig ist. Es gibt eine interessante Frage und die würde ich mit einflechten wollen. Jan Gaspar stellt in der Folge eine interessante Frage, und zwar darf man die Augen vor der Wahrheit verschließen, auch wenn sie grausam ist? Passt jetzt nicht ins Verschwörungstheorie-Thema, aber doch eigentlich schon. Weil wir
klar,
wir versuchen ja also hinter einen
Vorhang. Klar passt das da rein.
Wir versuchen so ein bisschen hinter den Vorhang zu blicken. Und darauf kann man natürlich auf Sachen kommen oder auf Rückschlüsse kommen, die einem vielleicht nicht gefallen, obwohl wir nicht so investigativ unterwegs sind eigentlich. Aber man überlegt mal und man kommt vielleicht auf Rückschlüsse, die einem nicht gefallen. Die Frage ist, ist es erlaubt, so weit zu gucken? Ja.
Die Antwort ist auch ganz klar, darf man die Augen verschließen vor der Wahrheit, auch wenn sie grausam ist? Nein, darf man nicht, aber wir tun es trotzdem jeden Tag. Und ich denke, dass das auch nur menschlich ist. So, jetzt wird es aber ernst dieses Mal. Ja? Man muss sich auch zu einem gewissen Grad selbst beschützen. Und der menschliche Geist ist ziemlich gut da drin, sich selbst zu beschützen. Und deswegen natürlich verschließen wir hier und da, nicht nur hier und da, sondern eigentlich jeden Tag an mindestens ein oder zwei Stellen mal die Augen vor der Wahrheit, weil sie uns zu grausam ist. Es ist gleichermaßen schrecklich wie menschlich.
wir könnten sonst auch nicht auf normalem Weg Nachrichten sehen.
Wahrscheinlich.
Kommen wir zu einem leichteren Thema zurück. Und zwar, die Folge geht auf, es wird die Chiffre sozusagen dargeboten. Und die Chiffre besteht aus einem Foto, was uns hier vorliegt. Die werden wir auch in den nächsten Instagram-Postings ein bisschen verwursten. Und zwar, man sieht ein Mädchen umgeben von Elfen.
Feen, Elfen, ja.
Feen.
Kleinen, schmetterlingsgeflügelten Damen mit Instrumenten.
Oder, ich zitiere David Nathan, Feechen. Also, ja, und dieses Bild wird gezeigt. Und jetzt gibt es ein Gespräch, dem ich auch nicht die Komik nehmen möchte. Aber in der Wahrheit war es so, dass man Zweifel hatte, ob diese Bilder echt sind oder nicht. Und um diese Echtheit zu verfolgen, zeigte man sie einem Theosophen und einem Fotografen. Die Theosophie ist die Mischung aus Theologie und Philosophie. Und man hat versucht, diese Bilder zu deuten. Und man kam dann darauf und der Fotograf konnte aber bestätigen, hat gesagt, diese Fotoplatten wurden nur einmal belichtet.
Also er hat gesagt, ja, das ist ganz witzig, die Aussage ist nämlich sehr interessant an dieser Stelle. Der Fotograf hat bestätigt, dass die Fotoplatten nur einmal belichtet wurden und dass die dort dargestellten Wesenheiten weder aus Stoff oder noch irgendeinem anderen Material oder Stein oder irgendwas. Das hat er so gesagt. Und was daraus für ein Eindruck entstand, das hat er nebenbei gesagt, nämlich nie gesagt. Der Eindruck entstand ist, er hat hier die Echtheit zertifiziert. Mhm. Er hat gesagt, diese Bilder sind nicht gefälscht. Das hat er aber nicht. Er hat lediglich festgestellt, was in seinen Augen oder seinen Recherchen oder seinen Untersuchungen nach nicht vorliegt. Bei einer hat er sich ein ganz kleines bisschen getäuscht, aber auch nur ein ganz kleines bisschen.
Ja, und was aber interessant ist und was eigentlich der wirklich gute Hintergrund dabei ist, dieses Foto oder diese Fotoserie ist bis heute Teil der Journalistenausbildung, weil es eigentlich der erste Hoax ist. Also es ist der erste Medienschwindel im eigentlichen Sinn, angefeuert durch Sir Arthur Conan Doyle, der darauf in seinem Magazin, in dem er auch seine Holmes-Geschichten veröffentlichte, darüber berichtete und den Eindruck vermittelte, diese Fotos sind echt. Man weiß natürlich...
Wir sprechen übrigens über die Cottingley Fairies.
Die Cottingley Fairies, korrekt. Ich hatte es noch nicht erwähnt, richtig. Die könnt ihr übrigens auch googeln. Wichtig ist, wir werden es, wie gesagt, in unserem Instagram zeigen und dann sind die sehr leicht für euch zu finden. Was aber interessant ist, es kommt nicht raus in allem, ob Doyle, also Sir Arthur Conan Doyle, an diese Echtheit glaubte,
doch,
sie veröffentlicht hat?
Das kann ich dir aber biografisch beantworten. Er glaubte daran. Doyle ist ein großer Spiritualist, heißt das so? Also er ist dem Spiritismus sehr, sehr zugewandt gewesen und er ist ein großer Verfechter davon gewesen. Wenn man sich da mit der Geschichte mal ein bisschen auseinandersetzt, er ist ja oftmals für solche Sachen in Erscheinung getreten, nicht nur für die Cottingley Fairies, sondern auch aufgrund seines Disputs mit Harry Houdini. Mhm. Kennst du das? Weißt du das? Das Witzige ist, dass Doyle ganz viele, die waren mal kurzzeitig sogar befreundet, das hat sich aber ziemlich zerrissen aufgrund ihrer unterschiedlichen Weltansichten. Doyle hat daran geglaubt, dass Houdini tatsächlich übersinnliche Fähigkeiten besitzt. Und Harry Houdini hat im Gegenzug gesagt, dass all diese ganzen großen Sachen, es gab da einige Beispiele, die sind mir entfallen. Ich habe da mal einen sehr interessanten Bericht drüber gelesen, dass er noch nichts gesehen hätte, was er nicht mit ein paar Zaubertricks selber auch darstellen könnte. Und damit sind die beiden echt hart aneinander geraten. Das heißt, Arthur Conan Doyle hat an die Existenz der Cottingley Fairies geglaubt.
Okay, da hätten wir diesen Fall ja schon mal geklärt. Aber es geht auf jeden Fall um uns wieder ins Hörspiel zu bringen. Die Frage kommt auf, warum oder wie sollten uns diese Bilder, die sehr interessant sind, zu Jack the Ripper führen? Und jetzt entsteht natürlich eine Frage und es steht so ein Elefant im Raum, nämlich
Ach du Schreck, Tatsache.
Sir Arthur Conan Doyle wurde erwähnt. Und jetzt steht die Frage im Raum, war Sir Arthur Conan Doyle Jack the Ripper? Und
denn Jan Gaspar alias Oliver Rohrbeck behauptet das auch ganz nonchalant, eigentlich schon relativ am Anfang der Folge.
Genau, genau. Und diese Geschichte und man macht da so ein bisschen Bestätigung. Aber eine wirkliche Frage kommt auf und die ist ja gar nicht uninteressant zu sagen, wie ist die Methode, einen Beteiligten an einem Verbrechen zu finden? Man sucht immer nach Gelegenheit, Macht, in Anführungsstrichen Möglichkeit und dem Nutzen, in Anführungsstrichen dem Motiv. So, und an dieser Sinnigkeit kann man sich entlanghangeln und das tut man ja auch. Man nimmt Sir Arthur Conan Doyle, man sagt die Gelegenheit, er arbeitet in Portsmouth, er war am Wochenende in London.
Genau, also hier nochmal die ganz großen Motive einer kriminalistischen Ermittlung. Wer hatte die Gelegenheit, genau. Wer hatte die Möglichkeiten und wer hatte den größtmöglichen Nutzen aus dem Getanen? Ne? Also das sind ja tatsächlich kriminalistische Fragestellungen und Ansätze, die bis heute ihre Gültigkeit haben, die auch ganz wichtig sind.
Korrekt, also die Gelegenheit hatte er, er arbeitete in Portsmouth und war in London am Wochenende. Er hatte die Macht oder Möglichkeit, er war Augenarzt, er hatte die fachlichen Fähigkeiten und hatte Zugriff auf gewisse Dinge. Und Nutzen, ja, auch den gab es, weil seine Holmes-Romane liefen anfänglich nicht gut. Und je brutaler die Welt ist, umso mehr wird sich Gedanken gemacht um so etwas. Und Detektivgeschichten haben dann plötzlich mehr Zulauf.
Ja, zumal er auch sehr hohes Wissen über fortschrittliche Ermittlungsmethoden, Aufklärungsmethoden und Analytik hatte. Denn sein großer Lehrer ist Joseph Bell geworden oder gewesen. Joseph Bell gilt bis heute so ein bisschen als Vater der modernen Kriminaltechnik. Der hatte ganz, ganz fortschrittliche Forschungsansätze und auch dieses Wissen stand zumindest in einem begrenzten Maß auch Arthur Conan Doyle zur Verfügung, was einen natürlich dazu leiten könnte, dass er durchaus auch in der Lage war, die gängigen Ermittlungsmethoden ein wenig auszutricksen.
Obwohl wir hier auf eine Falle laufen, die immer wieder passiert, man hat ein Phantombild irgendwann, dazu kommen wir noch, und man hat eine Fotografie einer Alte. Und wir kommen dazu und sagen, oh, die sehen sich aber ähnlich. Das ist so ein bisschen wie Adam Weishaupt und George Washington,
ja.
Die man immer wieder vergleicht und ein bisschen verkennt, dass die ja damals alle gleich aussahen mit ihren gepuderten Perücken. Also man kann da viel herbeiholen.
Ist eine schwierige Geschichte, ne? Und ein hoher Haaransatz und ein Schnauzbart, der zu der Zeit natürlich ähnlich getragen wurde.
Genau.
Das sind natürlich jetzt keine großartigen, das sind vor allem extrem markante Merkmale. Dunkle Haare, hoher Haaransatz, weit ausgedrehter Schnauzbart, das sind Sachen, die ein männliches Gesicht schon extrem charakterisieren, wo man dann gar nicht mehr guckt, hatte der jetzt eigentlich eine große Nase oder eine kleine Nase? Genau. Was war eigentlich mit den Augenbrauen? Hat er sich die abrasiert oder waren die buschig oder so? Man hängt sich in Erlinie erstmal Haarfarbe, vielleicht noch Größe der Augen, Bart, fertig.
Also an sehr groben Rastern macht man es dann fest.
Und wenn man sich das, also auch das ist mal ganz interessant gesehen, ich habe durch meine juristische Vergangenheit eben auch mal in der einen oder anderen Strafrechtsvorlesung gesessen, wo man auch sozusagen, es gab ja mal Ansätze, dass man sozusagen Kriminelle an ihrem Äußeren erkennt. Ja, und das wurde sozusagen in der Rechtshistorie, wurde das also auch gelehrt. Und wie sehr das den optischen Eindruck eines Menschen verändert, wenn man da einfach nur mal irgendwo so einen fiesen Schnauzbart oder ein paar buschige Augenbrauen dran setzt, also irgendwas extrem Markantes, das ist schon ganz, ganz, ganz erstaunlich. Also fand ich damals schon sehr erstaunlich.
Ja. Es gibt eine Person in der deutschen Geschichte, die sich nur durch einen Bart eindeutig darstellen lässt. Ne? Ich meine, möchte ich jetzt nicht sagen, passt jetzt hier nicht ins Thema.
Ja, durch einen Bart darstellen lässt.
Er kommt noch drauf. So, aber kommen wir.
Durch einen Bart der deutschen Geschichte. Mhm. Ich stehe gerade echt voll auf dem Schlauch. Ich sehe gerade nur Sisi Top.
Deutsche Geschichte.
Na, gut. Eben nicht. Ja, das ist mir so. Schon. Ja, das ist
wir lassen ihn. Wir lassen ihn in dieser Ungewissheit. Ich habe da gerade richtig Spaß dran. So, aber Salvador kommen wir noch was anderes. Jetzt wird ganz großes Kino gefahren in der Folge und jetzt wird nämlich alles Mögliche an Sir Arthur Conan Doyle auseinandergerupft. Ich mache es jetzt nicht im Einzelnen, weil wie gesagt, wir lassen es heute mal sehr offen, weil die Leute können sich es anhören. Man nimmt also sehr viele Marker raus und dann kommt man zu einem Thema, womit ich mich lustigerweise ein bisschen auskenne und man nimmt diese berühmten Ripper-Briefe.
Ja.
Und man fängt an, man kommt nachher darauf, also du merkst gleich, ich verkürze ein bisschen weiter, man vergleicht die Ripper-Briefe mit einem Brief von Arthur Conan Doyle und fängt an, Schriften übereinander zu vergleichen. Jetzt muss man dazu wissen, Sekunde, halten Sie sich zurück, sogenannte Schriftsachverständigengutachten sind die mit aller Wahrscheinlichkeit fehlerhaftesten Gutachten in der deutschen Rechtsgeschichte. Sie haben immer ein Selbstgerichte, arbeiten da im Bereich von 80%. Ja. Schriftsachverständigengutachten werden nur als zusätzliches Mittel oder als zusätzliche Bestätigung genommen, nur zu einem kleinen Prozentsatz, nie als tragendes Mittel, weil es gibt schon Marker wie so unbewusste Routinen, die man macht, so gewisse Buchstabenendungen oder gewisse Schrägen oder gewisse, das gibt es.
Ja, aber Georg ist da von ING sehr gut ausgebildet worden, ja auch nach eigener Aussage. Der hat ihm ja alles Wesentliche darüber erzählt und an dem Schwung über drei gestrichenen F, da hat das also erkannt. Ja, natürlich, das ist hier halt ein bisschen.
So, und jetzt kommt mal dazu, für uns sehen alle US-amerikanischen Schriften relativ gleich aus und für die sehen alle deutschen Schriften relativ gleich aus. Wie kommt das? Weil wir alle in der Grundschule erstmal dieselbe Schriftart beibekommen kriegen. Und somit sind unsere Routinen, bilden sich aus auf unsere handgeschriebene Schrift, auf den anderen einen stärker, auf den anderen weniger. Fängst du an, in deiner Jugend schon zu malen oder fängst du an mit Graffiti, verändert sich deine Schrift nochmal. So, also es passieren da Dinge mit. So, also ich finde es sehr mutig.
Ich warte immer noch darauf, dass sich meine mal zum Positiven verändert. Aber es wird nichts.
Da warten wir alle. Auf jeden Fall werden da irgendwelche sachlichen Dinge übereinander gepackt, die sehr mutig sind. Die sind also zum ersten Mal, wo ich so denke, jetzt ist aber auch das erste Mal, wo ich mich ein bisschen damit auskenne und denke so, das ist aber ein mutiger Rückschluss. Und ich weiß, du hast es auch getan. Du hast dir die Schriften angesehen.
Ja, habe ich getan. Also ich bin absolut kein, wie nennt sich die Herrschaften?
Schriftgutachten.
Schriftgutachten, da gibt es aber glaube ich auch bestimmte Fachwort zu, schreibt es uns in die Kommentare. Mhm. Also ich bin da wirklich kein Fachmann zu, aber ich behaupte auch, alleine schon aufgrund meines losen Auges, was überhaupt nicht fachkundig ist, dass ich zumindest, ich habe vier Briefe habe ich mir davon angesehen. Wir werden euch die auch nochmal zu Gemüte führen oder er guckt einfach selbst. Es gibt den Dear Boss Brief, das ist der erste meines Erachtens, der von der Polizei dokumentiert wurde. Es gibt den Saucy Jackie, der mit den Klecksen drauf, ist irgendwo aus der mittleren Kategorie, ist eine Postkarte, die geschrieben wurde und es gibt den From Hell Brief, der deswegen so heißt, weil als Absender From Hell draufsteht. Ansonsten wird er nämlich, glaube ich, gar nicht drauf eingegangen.
Eine der Sendungen wurde mit einer Niere verschickt von einem Opfer.
Das war From Hell.
From Hell.
Also das war From Hell mit einer halben Niere, wo man aber mittlerweile festgestellt, oder wo man im Nachhinein festgestellt hat, dass die Niere keinem der Opfer gehört haben, weil das die Niere nur jemandem gehört haben kann, der eine gewisse Krankheit hatte und das hatte keins der Opfer. Also okay. das wurde schon ausgeschlossen, dass es dazugehört. Dennoch lässt sich natürlich nicht ausschließen, dass die Nachricht dennoch dramaturgisch vom Ripper in Szene gesetzt wurde. Weiß man nicht. Und das Ganze dann nochmal als viertes verglichen mit einem Brief von Arthur Conan Doyle. Es gibt übrigens mehrere. Ich habe mal einen an seinen Verleger, an seinen ehemaligen rausgesucht. Und ich sehe hier überhaupt keine Ähnlichkeiten von einer sauberen Schriftführung, vielleicht noch am ehesten der von Doyle und dem Dear Boss Brief. Aber auch da sehe ich eigentlich nicht den gleichen Schwung drin, aus meiner laienhaften, halbwissen verseuchten Ansicht.
Es gibt noch eine sehr interessante Geschichte. Es wird auf eins der ersten Opfer oder auf das erste Opfer hingewiesen, wo die nicht identifiziert werden konnte vollständig, die aber laut ihres Künstlernamens im Whitechapel, also sie war Prostituierte, wie die meisten, die alle, glaube ich, und sie hatte den Künstlernamen Fairy Fay. Und die Cottingley Fairies, man ist dann wieder in diesem Bereich und zieht dann eine Parallele
Da muss ich dich ganz kurz ein bisschen korrigieren, denn Fairy Fae ist ein anderer. Ich weiß, wen du meinst. Die hieß aber anders. Das war eines der nachfolgenden Modelle, die nach den kanonischen 5 kamen.
Okay.
Wo man nicht so richtig weiß, war es der Ripper. Und ich glaube, die hat die nicht sogar überlebt. Ich glaube, ja. Die du meinst, die hat überlebt. Fairy Fae ist eine Leiche, deren Existenz überhaupt gar nicht nachzuweisen ist. Sondern man hat wohl eine Leiche gefunden. Und diese Leiche wurde als Fairy Fae im Nachhinein bezeichnet, was so viel wie Märchenfee heißt. Mhm. Aber es gibt in den polizeilichen Akten und in den Dokumenten gibt es überhaupt gar keinen Hinweis darauf, dass diese Leiche tatsächlich jemals gefunden wurde. Oder ob sie eben nicht gefunden, sondern erfunden wurde.
Okay, gut. Also, wie man merkt, wir kommen jetzt auch so ein bisschen zum Ende, weil das ist eins der Marker, was diese Folge hat. Sie ist unglaublich interessant, wenn man sie hört, aber sie ist sehr schwer zu erzählen, wie wir am Anfang schon gesagt haben.
Das ist richtig. Also das ist jetzt einfach auch nur daraus, ich hoffe auch, dass ich jetzt nicht hier auf dem Holzweg war. Ich finde die Ripper-Geschichte, also ich nenne das jetzt einfach mal ganz salopp Geschichte, ich finde das halt sehr interessant. Ich habe mich immer wieder mal ein bisschen mit der Thematik auseinandergesetzt. From Hell, den Film habe ich natürlich auch gesehen. Ein toller Film, hat glaube ich meines Erachtens mit der Darstellung der Wahrheit nicht wirklich viel zu tun. Wobei man es auch nicht 100%, ich weiß, dennoch grandioser Film zum Thema.
Ja.
Tolle Idee, auch wieder ein sehr interessanter Gedanke, der dahinter steckt. Und deswegen ist da natürlich eine thematische Begeisterung dafür da. Aber hier könnten wir jetzt einen Abend füllen. Also genau. Ich könnte das jedenfalls tun. Aber das wird einfach zu viel. Lest einfach an der Stelle nach, soweit wie es euch interessiert.
Das wäre ein ganz eigener Podcast, da hätten wir ein Riesenthema zu aufmachen können.
Richtig.
Wir haben uns ein bisschen dagegen entschieden.
Richtig. Toll finde ich übrigens, das möchte ich ganz kurz nochmal sagen, ist, dass man hier auch noch Bezug nimmt auf eine weitere literarische Größe, nämlich auf Jekyll and Hyde. Ja, die in die Theorie um Arthur Conan Doyle, hier wollen wir noch nichts verraten, hatten wir gesagt, oder wollen wir da schon ein bisschen drauf eingehen? Nee, lieber nicht. Hört's mal selber, soll ja noch spannend bleiben. Die hier mit eingeflossen oder mit eingeflochten wird, auch die Theorie zum Warum, halte ich für ausgesprochen interessant und einen tollen Gedanken. Und der ist für mich eigentlich der Gedanke, wenn die Protagonisten anfangen, sich darüber Gedanken zu machen oder die Frage gestellt, warum hat er das? Was ist denn sein Beweggrund gewesen? Was hat er denn davon gehabt? Wo ist der dritte große Marker der Kriminologie?
Naja, nur dass
wer hatte den größten
Verkäufe seiner Romane weit.
Okay, also können wir das doch schon erzählen. Ja, den Gedanken finde ich, das ist der Casus Knactus in dieser ganzen Geschichte hier. Hm. Weil ich zum ersten Mal an dieser Stelle menschlich nachvollziehen kann, wie kommt man denn da drauf? Wie hätte das vonstatten gehen können? Hm. Und demhingehend natürlich auch die Frage, warum hörten die Morde auf? Ja, man hat das Opium als Serum hier eingefügt, die Suche nach dem Drachen. Hm. Nach Einstellung des Opiumkonsums oder Verringerung, Hemmschwelle größer, Morde haben aufgehört. Und hier diesen Vergleich zu Jekyll und Hyde zu ziehen, finde ich äußerst geschickt, finde ich äußerst interessant. Einen guten kriminalistischen Gedanken. Keine Ahnung, ich bin dann bei nicht bei gewesen. Wir können immer nur noch auf Scotland Yard hoffen, dass es irgendwann noch mal wuppen haben.
Ja, Gott, ich glaube, da fehlt auch immer mehr der Ansatz, um wirklich das dicht zu machen, weil eine Indizienkette bricht immer, sobald ein Stein aus der Mauer fehlt, fällt die Mauer zusammen, sagt man. Und so sollte man es auch halten. Wir sind jetzt am Ende sozusagen. Es gibt noch ein paar Dialoge und dann kommt die Endmelodie, die völlig untypisch für die Serie unterbrochen wird. Und von Nolo und sagt, das kann ja also nicht sein. Und dann unterhalten sich alle so ein bisschen lustig. Und dann sagt Gaspar, okay, noch ein letzter Beweis. Und dann sagte die Metropolitan Police, London hätte ein Phantombild erstellt und er schmeißt das dann an die Wand und dieses Bild soll zu Sir Arthur Conan Doyle passen.
Was es de facto auch auf den ersten Hinblick tut, das haben wir ja vorhin schon gesagt.
Ich habe dieses Phantombild hier vorliegen. Bevor wir in die Bewertung kommen, würde ich gern was sagen. es gibt mehrere Verdächtige, die im Laufe der Zeit immer wieder durchgearbeitet wurden.
Mhm.
Und es gibt einen, ein sogenannter Aaron Kosminski, ein polnischstämmiger Barbier, der in London lebte, der auch zu dem Kreis der Verdächtigen gehörte eine Zeit lang, der hatte als Barbier Zugang zu Messern. Er kannte sich mit Anatomie aus, weil Barbiere zu der Zeit damals kleine Verletzungen behandelten, Tumore oder Verwachsungen entfernten, Zähne zogen. Also der Barbier war nicht immer nur für Bärte und so zu Gange. Und die hatten auch durchaus körperliche Kenntnisse. Und was eigentlich das Wichtigste ist, man fand bei ihm einen Schal mit dem Blut eines Opfers. Das wurde gefunden.
Mhm.
Obwohl man sagen muss, damals, es gab keine DNA. Man fand einen Schal mit der Blutgruppe. Kann man jetzt auch sich teilen. Aber
dass bei einem Barbier natürlich Kleidungsstücke mit Blut gefunden wurden, ist jetzt auch nichts Seltenes und nichts Erstaunliches gewesen.
Genau. Aber was eigentlich das Interessante ist, was eigentlich, dieser Mensch kam irgendwann in eine Nervenheilanstalt und genau mit der Einlieferung in die Nervenheilanstalt endeten die Morde. Also wir haben hier eine zeitliche Komponente, die sehr gut passt, und er ist ja sicher nicht grundlos in die Nervenheilanstalt gekommen. Also muss ja Marker gegeben haben, dass man gesagt hat, den packen wir mal weg. Dementsprechend gibt es da eine Konstruktion, mhm, die mir eigentlich tausendmal besser in den Kram passt.
Und also, dass es Arthur Conan Doyle war.
Genau.
Ich habe übrigens einen Sprachfehler, was das angeht. Ich habe mich die ganze Folge versucht zusammenzureißen. Er heißt Arthur Conan Doyle und ich sage immer Canon. Seht mir das bitte nach.
Tut mir leid,
manchmal hat man sowas.
So, damit sind wir am Ende der Folge und jetzt müssen wir natürlich zum Unausweichlichen kommen, nämlich wie siehst du diese, und jetzt sind wir wieder, du weißt, was dich jetzt erwartet, für mich eine liebevoll lamoyante Live-Liaison, wie siehst du sie jetzt punktemäßig, wie ist es in deiner Bewertung?
Punktemäßig, ja, ich hab leider heute keine Alliteration für dich vorbereitet, ich habe meine gesamten Fähigkeiten diesbezüglich für Folge 20 aufgebraucht, mal gucken, ob wir für 22 wieder was Neues finden. Nein, also für mich ehrlich gesagt ist die Bewertung ist mir einfach gefallen, sie kriegt von mir volle 5 Punkte, weil sie einfach unglaublich unterhaltsam ist. Man könnte meckern hier, man könnte meckern dort und hier und da, es ist eine Live-Folge, es ist ein großartige Sprecher, sie ist unglaublich lustig, sie ist unglaublich interessant, volle Punktzahl, gibt es für mich nichts dran zu rütteln.
Es ist meine Lieblingsfolge.
Ganz ja.
Klar, ganz klar. Das hat man auch sicher neben einer oder anderen Stelle gemacht. Aber sie hat leider eine Sache, die mir als Sherlock Holmes-Fan wehtut. Und deswegen muss sie leider für diese Kleinigkeit, nur für diese Kleinigkeit, war ich bereit, 0,3 Punkte abzuziehen.
0,3, sogar von deiner Lieblingsfolge.
Ja, 4,7 von 5 Punkten. Und zwar nur, weil, wie gesagt, ich krieg's nicht übers Herz, tut mir leid.
Weil du Fan der Geschichten von Arthur Conan Doyle, Conan Doyle bist.
Also ich liebe Sherlock Holmes.
Ja, natürlich, ich auch. Ich mag auch die vergessene Welt und all das, was er erschaffen hat. Das sind natürlich tolle Sachen. Seine Werke sind cool. Und ja, auch hier muss man natürlich sagen, dass ich mich wahrscheinlich bei ihm entschuldigen müsse, würde er jetzt vor mir stehen. Und natürlich würde ich das auch tun, denn nach allen vorliegenden Fakten mag auch ich nicht so recht daran glauben, an das, was uns hier präsentiert und weiß gemacht wird. Aber das ist ja gerade das Schöne, weil sie haben es schlüssig gemacht und sie haben es sogar noch menschlich fühlbar am Ende schlüssig gemacht. Was ich glaube und was ich nicht glaube, das ist was ganz anderes. Mhm. Meines Erachtens, und würdest du mich jetzt nach meiner äußerst bescheidenen Meinung fragen, was das ist, behaupte ich, den Ripper als solches hat es so nie gegeben. Mhm. Das ist mein Eindruck, das ist mein Bauchgefühl. Mein Bauchgefühl ist, dass hier 2 oder 3 Leute am Werke waren und am Ende mit den Morden über die kanonischen 5 hinaus sogar noch viel, viel mehr. Das ist eine äußerst bewegte und eine äußerst chaotische Zeit in London gerade gewesen, gerade im East End. Das ist ein Hexenkessel gewesen. Ja, und das ist eine Art von Hexenkessel, die diese Stadt so in dieser Art und Weise vorher nie erlebt hat und auch danach nie wieder erlebt hat, nicht in diesem Ausmaß. Was dort vorgegangen ist, angefeuert durch die aufkeimende Presse, möchte ich die Presse nicht unbedingt die Schuld geben, aber fließen so viele Faktoren zusammen. Das ist meine Meinung dazu. Ob sie stimmt, kann ich überhaupt gar nicht beweisen. Und deswegen, ja, ich kann nicht verstehen, es blutet einem so ein bisschen das Herz und man möchte sagen, lieber Arthur, es tut uns leid. Es war nicht so gemeint. Ja, und das tue ich an dieser Stelle auch. Lieber Arthur, ey, nichts für ungut. alles cool, ja, du bist bestimmt ein ganz integrer Typ gewesen und du hast der Welt ein wahnsinniges Vermächtnis hinterlassen, was dein eigenes Leben um so viele Zeiten noch überdauern wird, also toll gemacht, nach wie vor tolle Geschichten, aber auch das ist das, was wir hier heute erzählt bekommen haben, nämlich eine Geschichte und deswegen habe ich die Punkte nicht abgezogen, kann aber verstehen, dass du es getan hast.
Ja. Damit sind wir am Ende dieser wirklich schönen Folge. Die hat mir super viel Spaß gemacht. Und
das ist übrigens auch eine der Folgen, die man immer wieder mit Vergnügen hört. Und ansonsten sei noch eine Empfehlung ausgesprochen. Für all die, die die Folge noch nicht gehört haben, freut euch auf den Abspann.
Hört die Outtakes. Hört bloß nicht auf, wenn euch das Ende zu lang wird, abzubrechen.
Ihr müsst sie durchziehen. Die sind so unglaublich lustig.
Ja, die Outtakes sind unglaublich gut. Da kriegt man viel Einblick in das Sprecherdasein. Apropos Sprecherdasein, da wir gerade hier so lustig miteinander sprechen, denkt bitte auch daran, dass wir davon leben, dass ihr uns liked, bewertet. Wir freuen uns über Apple Podcast-Bewertungen. Wir freuen uns über jedwede Form von Kritik, sogar über negative. Darüber würden wir
alles, was ihr uns an uns nicht mögt und uns mitteilt, wird uns in Zukunft besser machen.
Genau. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns das sagt. Ja, das war's mit Folge 21 und wir geben schon mal, also wir sehen uns in Folge 22 definitiv, der Fluch des Tutanchamun und darauf freuen wir uns, die werden wir demnächst vorbereiten und dann werden wir uns da wieder hören. Ja, vielen Dank, Dirk, für die Folge.
Und in diesem Sinne.
Ja.
Danke, Bob.
Hier ausdenken. Tschüss.